La bête afghane. Willkommen zur heutigen Ausgabe des Weltaufgangs unseres Podcasts, in dem wir die Menschen treffen, die daran arbeiten, dass wir eine gute Welt bauen und unseren Nachfahren hinterlassen. Und davon gibt es ganz viele und ich bin sehr, sehr froh, heute hier Sören begrüßen zu können.
Ja, moin.
Und wie immer starten wir mit der schwierigsten aller Fragen. Sören, wer bist du?
Ja, ich bin, der Name sagt schon, Sören Hadler. Ich bin jetzt seit knapp ein Jahrzehnt in der Verpackungsbranche, bin noch ein junger Kerl, aber dementsprechend auch mit viel Enthusiasmus und Willen ausgestattet, irgendwo in meiner Position auch einen positiven Beitrag zu leisten. Wer ich bin, also ganz normaler Junge aus Norddeutschland, aus Bremen, der irgendwo hier sich regional sehr verwurzelt fühlt, aber auch das, wofür die Stadt Bremen für mich viel steht, ist auch dieser Wunsch, nachhaltig zu arbeiten, nachhaltig zu denken, aber vor allem auch was für die Umwelt zu tun, sehr verwurzelt bei mir ist und damit fühle ich mich sehr wohl und probiere das maßgeblich jetzt auch in meinen Arbeitsalltag überzubringen, wo ich als Geschäftsführer von zwei Verpackungsunternehmen auch einen aktiven Beitrag leisten kann. Das ist zum einen Lüning Verpackt, ein Anbieter von technischen Spezialpapieren, die gänzlich plastikfrei sind. Und zum anderen das Unternehmen Schramm Verpackung, Verpackungsgroßhändler mit der Zentrale in Norddeutschland, aber eigentlich Standorten überall so ein bisschen. Wo wir dann auch probieren, durch eine faire, ordentliche Beratung, aber vor allem auch einen objektiven Blick auf die Dinge und die Verpackung, also fernweg von Greenwashing, wirklich unsere Kunden vernünftig zu beraten, um auch dahingehend irgendwo einen Beitrag zur Reduktion von Verpackungsmüll zu leisten.
In das, was du tust, gehen wir noch ganz tief rein gleich. Zuerst möchte ich aber noch in eine andere Richtung ganz tief eintauchen, nämlich
ja, gerne.
Wie bist du hier an der Stelle gelandet, ne, dass du Geschäftsführer von zwei solchen Unternehmen bist, weil ich bin mir relativ sicher, als du, sagen wir mal, 7 warst, da war dir noch nicht klar, dass du Geschäftsführer von Verpackungsunternehmen wirst. Was waren denn da so deine Träume und wie haben die sich entfaltet hierher? Also was ist passiert dazwischen, das dazu geführt hat, dass du jetzt hier das tust?
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen wilder Weg, weil da muss ich dir sogar ein bisschen widersprechen. Mit 7 Jahren, also wir haben Familienunternehmen hier. Okay. Das ist jetzt erstmal auch natürlich maßgeblicher Grund, warum ich auch in meinem relativ jungen Alter jetzt schon diese Position bekleiden darf. Mhm. Es war so, mit 7 Jahren bin ich mit meinem Opa, wo ich ein super gutes Verhältnis hatte, hier auf dem Gabelstapler immer durch die Leger bei uns gefahren. Und von daher war das zu dem Zeitpunkt wirklich ein ganz präsentes Thema bei mir. Und ich habe gesagt, irgendwie immer gedacht, ich möchte das mal machen. Das macht mir Spaß, das finde ich toll. Ich möchte gerne in die Fußstapfen meines Opas, aber auch meines Vaters, der das jetzt ja lange gemacht hat, treten. Nichtsdestotrotz, weswegen ich sage, das ist jetzt ein bisschen wild, bin ich ein bisschen anderen Weg mal zwischenzeitlich gegangen. Und zwar komme ich aus einer Familie, wo ursprünglich, also was hier typisch irgendwo für die Handelsstadt Bremen ist, alle zur See gefahren sind. Mein Uropa, auch mein Opa, hat noch das klassische Kapitänspatent gemacht und ist zur See gefahren einige Jahre. Allerdings hatten wir leider in Deutschland ja auch bekanntermaßen eine schwarze Geschichte mal eine Zeit lang. Und im Anschluss gab es keine Handelsschiffe mehr hier in Bremen. Dass er dementsprechend eine Ausbildung gemacht hat zum Groß- und Außenhandelskaufmann, hatte dadurch die Möglichkeit, bei den Herrn Gustav Schramm, also den Gründer unseres Unternehmens, einzusteigen und das später mangels Nachfolge von seiner Seite zu übernehmen auch. Ich bin, also zu mir wieder, aufgrund irgendwo ein bisschen der Vergangenheit, aber auch Freunde und weil ich da einfach Lust zu hatte auf so ein internationales Umfeld, erstmal in die Schifffahrt gegangen. Hab das auch studiert, hab Schifffahrts- und Reedereimanagement nach dem Abitur dann, bin das erstmal angegangen, hab ein paar Jahre für Reedereien gearbeitet, bevor ich dann irgendwann frohen Mutes gesagt hatte, ich möchte jetzt gerne in das Familienunternehmen einsteigen, Gerade habe ich dir auch schon ein bisschen den Grund genannt, der tatsächlich
Mhm.
irgendwo viel auch mit dem Sinn und Zweck der Arbeit für mich zu tun hatte. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt aber drauf eingehen soll. Kann ich natürlich gerne tun.
Wie war das denn so für dich? Also was, du hättest ja auch dabei bleiben können bei Schifffahrt und Reedereien.
Ja.
Ist aber nicht passiert. Also was hat dann nicht so resoniert, dass das dich so gelockt hat, dass du dabei bleiben wolltest?
Also tatsächlich, erstmal hat es mir unglaublich viel Spaß gemacht, da will ich gar nicht rumdrucksen und ich habe auch sehr, sehr viel in diesem internationalen Umfeld lernen dürfen. Nichtsdestotrotz habe ich nach einigen Jahren, nach ein paar Jahren eigentlich schon für mich erkannt, dass ich hier doch nur einen sehr reduzierten Beitrag irgendwie für die Allgemeinheit leiste. Mein Beitrag, ich war im kaufmännischen Bereich der Reedereien eingestellt, war die und habe irgendwo meine Aufgabe nur da drin gesehen, Geld zu maximieren und habe aber daneben keine wirklichen sinnstiftenden Aufgaben für mich entdeckt, vor allem nicht, was jetzt in die Richtung Umwelt ging. Also dazu nochmal ein kleiner Exkurs, auch meine Bachelorarbeit, die ich, bevor ich dann angefangen habe, in die Reedereien zu arbeiten, da ging es um nachhaltige Antriebsstränge und so welche Themen, also wie man eigentlich die Schifffahrt umweltfreundlicher gestalten könnte. Tatsächlich stand für mich, zumindest bei den Arbeitgebern, wo ich dann arbeiten durfte, leider aber dieses Umweltthema überhaupt nicht im Fokus, sondern wirklich, wenn man es so ganz einfach reduzieren möchte, das liebe Geld. Und das war für mich jetzt kein Antrieb, jahrelang Job nachzugehen, sondern wie gesagt, ich möchte irgendwo auch einen Beitrag leisten, weil ich finde, das gehört sich. Ich bin hier in Deutschland, ich bin froh, hier in Deutschland zu sein. Wir kriegen viel und irgendwo, finde ich, muss man auch was zurückgeben.
Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum du hier bist, in diesem Podcast, in dieser Unterhaltung, weil du gerade was ganz Wichtiges gesagt hast, nämlich du hast nicht gesehen, wie du einen Beitrag für die Allgemeinheit leisten kannst.
Ja.
Und das ist ja ganz oft aus einer Perspektive von jemandem in der Wirtschaft. Ist ein gefühlter Widerspruch, ne? Etwas für
Ja.
die Allgemeinheit leisten und ein Unternehmen aufbauen oder führen, scheint sich zu widersprechen. Du scheinst es aber als Zusammenhang zu sehen. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Wo kommt das her? Warum siehst du das als wichtiges Element und wie lebst du das?
Ich denke mal, das hat tatsächlich zwei Gründe irgendwo. Also ein
Hm.
bisschen zweigeteilt zu sehen, vielleicht die Geschichte. Also zum einen habe ich natürlich aufgrund meiner Position, ich hatte ja schon gesagt, dass ich hier in ein Familienunternehmen eingestiegen bin. Natürlich habe ich aufgrund dessen, das muss man ganz ehrlich sagen, ganz andere Möglichkeiten, hier irgendwo auch einen Kurs zu bestimmen und zu beeinflussen. Natürlich auch in dem Sinne, was ich gerade gesagt habe, zum nachhaltigen Wirtschaften vor allem, also vor allem diese ganzen nachhaltigen Praktiken auch in einen Kontext zu bringen und uns zukunftsfähig aufzustellen und gleichzeitig einen positiven Beitrag für die Umwelt zu leisten. Zum anderen muss ich aber sagen, jetzt gerade im Vergleich zu meinem ehemaligen Job in der Schifffahrt, wir reden hier nicht gerade über umweltfreundliche Praktiken, die da eigentlich genutzt werden, könnten teils genutzt werden. Allerdings, was ich gesagt habe, da geht es sehr viel darum, Geld zu verdienen. Auf der anderen Seite mit Verpackung. Ich denke, das ist auch aktuell wieder ein präsentes Thema, was wir in Deutschland, in ganz Europa, eigentlich auf der ganzen Welt haben, das Thema Verpackungsmüll. Hier kann man natürlich sehr viel tun. Verpackungsmüll ist nicht gleich Verpackungsmüll. Wenn ich jetzt eine Plastiktüte in die Umwelt werfe, das dauert roundabout 800 Jahre, bis die vergeht. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite eine Papiertüte habe, die übrigens nicht per se nachhaltiger sein muss, aber wenn sie in der Umwelt landet, definitiv ist, wird sich schnellstmöglich mit Wasser und so weiter zersetzen und weil es einfach natürliche Rohstoffe sind. Und hier habe ich natürlich Möglichkeiten auch darüber, was wir anbieten, wie wir unser Portfolio aufstellen, dafür zu sorgen, dass wir umweltfreundlichere Materialien anbieten, vor allem aber auch über eine ehrliche Beratung. Ich meinte das gerade, eine Plastikverpackung muss nicht mal unbedingt gerade im B2B-Kontext weniger umweltfreundlich sein als eine Papierverpackung. Kann ich auch gerne mal genau drauf eingehen. Aber was da unser Ansatz ist, ist vor allem unsere Kunden wirklich fair zu Umweltthemen zu beraten und habe auch dafür geführt, also dazu gesorgt, dass wir inzwischen hier in drei Klimaneutralitätsnetzwerken wirklich als Mitglied aktiv sind mit unseren Unternehmen, wo wir dann auch wirklich mit anderen Unternehmen zusammen uns diese Geschichten anschauen und einfach nicht nur, was unsere Verpackung betrifft, natürlich auch allgemein unser Wirtschaften, sei es die Mobilität, wie beziehen wir unseren Strom, wie heizen wir, so welche Themen dann nochmal ordentlich voranzubringen. Und da habe ich jetzt einfach bei Schramm vor allem, das ist mein Hauptarbeitgeber, Schramm Verpackung, einfach nochmal ganz andere Möglichkeiten, als ich das vorher als kaufmännischer Angestellter in der Schifffahrt hatte.
Klar. Und würdest du sagen, du baust auf einer Geschichte auf? Also haben dein Großvater und dein Vater die nachhaltige, also den Fokus auf Nachhaltigkeit auch so stark gesetzt, wie du das tust, oder ist das was Neues? Bist du jetzt eine neue Generation, die da viel mehr Wert drauf legt?
Ich glaube, das kann man weder mit Ja noch mit Nein ganz klar beantworten. Eher tatsächlich mit einem Ja, weil sowohl mein Opa als auch mein Vater war das sehr wichtig, dass wir nachhaltige Produkte anbieten. Allerdings, was ich jetzt nochmal deutlich verschärft habe, ist unser, wie wir arbeiten. Wir haben ja jetzt neuerdings PV-Anlagen, haben hier E-Autos und so weiter. Man muss aber der Fairness halber auch dazu sagen, da sind natürlich auch Technologien, die sich jetzt in den letzten Jahren teils enorm entwickelt haben. Und zum Beispiel ein Elektrowagen, da konnte mein Opa doch gar nicht dran denken.
Ja gut, es gab die ersten Elektroautos gleichzeitig mit den ersten Verbrennern,
Ja, das ist richtig, aber der war ja in den 50ern, da waren das wieder die ganz dreckigen Dinger, ja, die
ja,
man
klar.
dann auch bewegt hat in Deutschland.
Klar.
Und ich muss sagen, tatsächlich ist die Mobilität für mich gefühlt aktuell auch nach wie vor ein Problem, was wir haben. Wir möchten, also das war eigentlich ein Ziel, was wir uns gesetzt haben, bis 2030 klimaneutral arbeiten. Unser Haupt-CO2-Ausstoßer ist allerdings unser Fuhrpark und da im Besonderen unser LKW-Fuhrpark, den wir selbst haben. Und ich muss sagen, es gibt leider Stand heute, wir prüfen das regelmäßig bei jeder Neuanschaffung, aber keine Alternative, die wir irgendwo in Betracht ziehen könnten, sei es aus finanziellen Gründen, vor allem aber praktische, technische Gründe, weil wir da unsere Ware nicht mitbekommen. Da hoffe ich einfach, dass sich da nochmal technologisch in den nächsten Jahren was tut, dass wir hoffentlich unser Ziel nicht revidieren müssen, sondern da auch hinkommen.
Und da schneidest du jetzt was Wichtiges an, nämlich die Tatsache, dass so ein Unternehmen ja sehr, sehr vielschichtig ist und man auf viele Aspekte achten und viele Dimensionen achten muss. Unter anderem würde man vielleicht nicht als erstes vermuten, dass euer Haupt-CO2-Ausstoß über eure Lastwagen kommt, sondern vielleicht in irgendeinem Produktionsschritt, der energieintensiv ist. Was sind denn so die Dimensionen, die du dir anguckst und weil du da hohen Hebel siehst und wie geht ihr vor, um diesen Hebel auch in die Tat umzusetzen?
Also zu der, warum das erstmal so ist, das kann ich sogar relativ einfach beantworten. Das liegt daran, weil wir, was ich meinte, mit PV-Anlagen hier arbeiten und damit größtenteils den Strom, den wir auch zum Verarbeiten benötigen, selbst generieren. Das ist einfach mit dem Fuhrpark aktuell nicht möglich. Also es gibt ja schon da Ansätze, auch dass man PV-Anlagen auf LKWs bringt, aber leider, wenn da irgendjemand was hat, immer gerne auf mich zu, aber ich habe da noch nichts gesehen, was wir irgendwo implementieren könnten, beziehungsweise können aktuell. Ich denke aber, welche großen Hebel es gibt. Also der größte Hebel ist tatsächlich unser LKW-Fuhrpark, das muss man ganz klar sagen. Und daneben haben wir ganz viele kleinere Hebel irgendwo, die wir bewegen können und bewegen möchten, wo wir auch immer weiter vorgehen. Das sind beispielsweise auch Themen, die man teilweise so ein bisschen vergisst, wie die Biodiversität fördern auf den Firmengeländen, auch mal Wände begrünen. Sei es jetzt statt einer Klimaanlage einbauen, dann einfach eine Schutzfolie anbringen an die Fenster. Das sind da ja ganz viele kleine Maßnahmen. Geht irgendwo los mit der sauberen Mülltrennung, endet dann natürlich bei diesen kleinen Projekten, die als Strauß aber natürlich zum großen Ganzen beitragen sollen. Ich denke, was uns, bei uns vielleicht noch ein größeres Thema ist, also bei uns das in Bremen noch ein bisschen unter den Nageln brennt. Wir haben hier in Bremen, wo unsere Zentrale ist, ganz in der Nähe das Müllverbrennungswerk. Und die bieten eigentlich auch Fernwärme an. Und damit könnten wir unseren kompletten, beispielsweise aktuell ist es kalt draußen, könnten wir optimal und relativ klimafreundlich mit heizen. Leider warten wir da jetzt schon seit 2 Jahren auf den Anschluss. Weil da sind da wir dann teils auch halt von denen wieder von der Politik irgendwo abhängig.
Das heißt also, die Infrastruktur, Gebäude und Fuhrpark etc. Nachhaltig zu machen und zu erneuern, das ist ein Hebel.
Ja.
Und der muss sich natürlich auch wirtschaftlich lohnen, beziehungsweise zumindest tragen. Und du sagst, im Fuhrpark tut es noch nicht, aber in diversen Aspekten des Gebäudes scheint es das doch zu tun. Also würdest du sagen, es ist zumindest kostenneutral oder vielleicht sogar positiv, wenn ihr statt neuere Klimaanlagen einzubauen, Dinge tut wie Begrünungen und Verschattungen an den Fenstern? Oder wie sieht das aus in der Umsetzung, in der Praxis?
Ja, ich würde sagen, definitiv. Also für uns ist Nachhaltigkeit ist ja irgendwo auch ein großes Wort, was leider auch verschrien ist irgendwo ein bisschen, aber sehr wichtig eigentlich. Nachhaltigkeit betrifft die Umwelt und dafür tun wir das. Aber Nachhaltigkeit betrifft auch nachhaltiges Wirtschaften. Also natürlich haben wir erstmal primär bei den meisten Maßnahmen, die wir jetzt treffen, um unsere CO2-Emissionen zu reduzieren, wir haben erstmal ein Investment, das ist klar. Wir haben erstmal Kosten. Allerdings gehen wir bei fast allen diesen Investitionen davon aus, dass sich das langfristig auch wirtschaftlich rentiert. Man kann das ja beispielsweise mit einer PV-Anlage, ich denke, jeder, der sich das in letzter Zeit mal hat anbieten lassen, da wird auch ein Break-Even-Point berechnet. Und da sieht man das beispielsweise auch sehr schön zahlenmäßig aufgearbeitet, dass man hier nicht nur etwas für die Umwelt tut, sondern auf Sicht auch Geld sparen kann. Tatsächlich muss man aber ganz klar sagen, auf Sicht, eine PV-Anlage kostet ein paar hunderttausend Euro. Erstmal hat man das Geld, die Ausgaben und den ROI, der kommt natürlich deutlich später dann erst. Aber ich finde, das muss
Aber
unsere Aufgabe sein. Wir arbeiten jetzt nicht irgendwo, wir sind kein DAX-Unternehmer. Wir müssen hier jetzt nicht kurzfristig irgendwelche Summen bezahlen, sondern wir möchten langfristig erfolgreich sein. Und ich denke, da sind diese nachhaltigen Wirtschaftspraktiken unglaublich wichtig und vor allem im Sinne der Umwelt was zu tun, weil ich bin der festen Überzeugung, dafür wird man belohnt auf Sicht.
Das heißt, du kannst es dir leisten, langfristiger zu denken, weil du nicht in Quartalen bewertet wirst, sondern in der Familie über deine langfristige Sicherung des Unternehmens bewertet wirst.
Ja, korrekt. Und ich sehe das hier auch als meine Aufgabe. Ich sehe es nicht als meine Aufgabe, natürlich irgendwo alles das, was wir machen und wo wir was Gutes tun wollen, kostet Geld. Dafür brauchen wir Geld. Das heißt, irgendwo müssen wir da, haben wir natürlich auch den Kollegen hier gegenüber, haben wir eine Aufgabe, dass wir irgendwo die
Klar.
Gehälter bezahlen können. Aber unser
Absolut.
Ziel ist nicht jetzt beispielsweise nächsten Monat, den Dezember, maximal viel Geld hier zu verdienen, sondern unser Ziel ist es, dass wir in 10, 20, 30 Jahren unser Unternehmen genauso weiter besteht. Also verstehen uns als Traditionsunternehmen und damit einher auch Familienbetrieb und damit einhergehen gewisse Werte und da, die sind mir persönlich auch sehr wichtig und dementsprechend arbeite ich jetzt nicht im Heute, sondern eigentlich mehr in der Zukunft.
Das ist schön gesagt. Du arbeitest mehr in der Zukunft als im Heute. Das bedeutet auch, dass du da die Sachen, die du bisher beschrieben hast, da hast du vollen Zugriff und volle Kontrolle drauf, ne? Dann die Gebäude und der Fuhrpark etc.
Ja.
Wo ihr die Kontrolle verliert, oft oder wahrscheinlich ist, wenn eure Produkte in die Welt kommen. Ne? Dann ihr macht eine Verpackung und dann wird die irgendwo eingesetzt und dann kann die Schaden anrichten.
Ja, korrekt.
Erklär mal, wie ihr darüber nachdenkt und wie ihr da vorgeht, um diesen Schaden zu minimieren oder komplett zu eliminieren. Was sind die Schwierigkeiten? Wie kann man dagegen vorgehen?
Ja, was uns bei Schrammverpackungen sehr wichtig ist, ist eigentlich eine sehr persönliche, individuelle Beratung des Kunden. Was wir hierüber probieren, Ich sehe das ein bisschen ähnlich. Tatsächlich, wir hatten eben irgendwo Investments in die Nachhaltigkeit unseres Unternehmens. Ich sehe das genauso bei den Verpackungen, die wir verkaufen. Letztendlich kostet auch hier teilweise, übrigens nicht immer, oft sind sogar die nachhaltigsten Verpackungen beziehungsweise die umweltfreundlichsten die günstigsten, auch wegen jetzt, weil weniger irgendwo Material eingesetzt wird oder sonstiges, das oder viel Recyclinganteil, das hat auch Preisvorteile durchaus. Aber wir sehen auch das als ein Investment der Zukunft für die Unternehmen, die umweltfreundliche Verpackungen nutzen, weil das natürlich auch bedeutet, auch Verpackung, es ist ein Image-Thema. Aber auch, das darf man nicht vergessen, wir haben aktuell in Europa beispielsweise mit der PBWR, das ist eine große Verpackungsverordnung, die jeden EU-Land jetzt blühen wird, gibt es auch Vorgaben, die man bereits heute einhalten kann, um sicherzugehen, dass man in Zukunft keine Probleme damit bekommt oder irgendwelche Strafen bezahlen muss. Also von daher sehen wir das tatsächlich als unsere Aufgabe, unsere Kunden erstmal dahingehend zu beraten, dass sie bestmöglich auch eine wirklich umweltfreundliche Verpackung von uns beziehen. Und nicht zum Beispiel jetzt ein ganz einfacher Vergleich bei Kühlverpackungen. Man kann auf die klassische EPS bzw. Styroporbox setzen. Genauso haben wir aber auch Alternativen im Portfolio, wo die Isolierung aus Papier dargestellt wird. Funktioniert genauso. Kostet noch nicht mal mehr, kann man also dementsprechend ohne Nachteil wirklich einsetzen und hat der Umwelt irgendwo was Gutes getan.
Okay, also ihr habt eine Lösung erfunden oder gab es die, ist das euer Produkt oder habt ihr die, gibt es hier generell im Markt,
Ich durfte
diese
da selbst an
Kühl?
der Entwicklung sehr lange mitarbeiten.
Okay.
Wir haben das mit einem Partner hier in der Umgebung gemacht. Und Idee kam tatsächlich ganz viel von mir in dem Bereich. Das kam daher, weil ich einfach so viel mit Papier zu tun habe. Und gerade bei unserem zweiten Unternehmen Lüning Verpackt beliefern wir auch sehr stark die Lebensmittelindustrie mit unseren Papierlösungen. Und da kam immer mehr der Wunsch, also ich denke, es ist auch bekannt, beispielsweise über HelloFresh oder anderen Unternehmen, dass immer mehr Lebensmittel oder allgemein temperatursensible Waren in Deutschland versendet werden. Und die kamen vermehrt auf mich zu. Herr Hadler, wir haben hier eine Styroporbox, die finden wir Mist. Die nimmt uns den ganzen Platz weg, aber die ist auch eine Vollkatastrophe. Weil da geht es noch nicht mal so richtig um die Umwelt sogar immer, weil auch hier das Prökel, das Material, das ist total eklig. Das wollen wir gar nicht bei uns haben und wir möchten das jetzt recht nicht unseren Kunden zumuten, dass sie sowas bekommen. Können Sie da nicht mal was machen? Da ich gesagt, ja, ich mache mich mal schlau. Ich gucke mal, was wir da tun können, wie wir das vielleicht besser hinbekommen mit nachhaltigen Materialien. Letztendlich haben wir uns überlegt, wie funktioniert so eine Styroporbox? Das war der erste Ansatz. Styropor funktioniert, indem man Schaumstoff, grob gesagt, aufschäumt und kleinste Luftpolsterchen in diesem Plastik sind. Diese kleinen Luftpolsterchen in diesem Styropor, die sind letztendlich das, was für die Isolierung sorgt. Das heißt, das war jetzt unser Ansatz. Haben wir gesagt, das können wir auch mit Papier. Wir nehmen einfach 32 gekreppte Papierlagen, und haben dazwischen 1:1 genau die gleichen Luftpolsterchen. Und können das mit einer vergleichbaren Isolationswirkung und Stärke auch, also da braucht man noch nicht mal mehr Material, aber man kann Papier falten im Gegensatz zu der EPS-Box. Das heißt, ich muss gar nicht so viel Luft da rumschicken irgendwo in der Welt. Das heißt, wir können hier wirklich Vorteile generieren, indem wir unseren Kunden anbieten, auf Papier umzusteigen, auf eine Papierisolierung, haben da dann tatsächlich natürlich über ein Jahr entwickelt, dass das auch den Tests dementsprechend war, dass die Isolationswirkung auch nachweislich natürlich dementsprechend war. Aber der Gedanke war erstmal einfach, fand ich. Aber daraus wurde natürlich ein komplexeres Produkt, das muss man ehrlich sagen. In der Produktentwicklung geht das dann doch mal deutlich weiter, aber das war so, was wir hier letztendlich gemacht haben.
Und auf der einen Seite sind die Materialien natürlich ja, auf der anderen Seite spart ihr CO2 beim Transport, weil ihr, wie du sagst, weniger Luft verschickt.
Ja.
Wie sieht das denn aus mit Lebensmittelechtheit? Es muss ja bestimmte Anforderungen erfüllen, wenn Lebensmittel verpackt werden. Kann man das auch nachhaltig lösen oder erfordert das immer Plastik?
Nein, eigentlich, also ich sage jetzt, es gibt eigentlich kaum eine Lösung, die man auch plastikfrei darstellen kann, mit Papier beispielsweise oder Wellpappe. oder anderen Möglichkeiten. Also eigentlich ja, aus holzbasierten Verpackungen kann man so viel machen, dass das kaum vonnöten ist. Aber man muss da natürlich auch irgendwo immer zum einen die Wirtschaftlichkeit dieser Verpackung sehen, was wir befinden uns natürlich im C-Produkte-Bereich. Das heißt, die Kunden von uns sind jetzt nicht unbedingt immer bereit, ein Vielfaches zu bezahlen, nur dafür, dass es nachhaltiger ist. Das heißt, wir müssen da, und auf der anderen Seite müssen wir auch den Materialeinsatz und das Gewicht betrachten. Ich kann dazu nur irgendwo mal ein ganz prägendes Beispiel nennen, ist der Palettenversand. Für den Palettenversand wird aktuell eigentlich immer Stretchfolie auch eingesetzt. Also diese dünne, dehnbare Folie, die man herumwickelt. Der Einsatz von dieser Stretchfolie ist kein halber Kilo für eine Palette. Eher so 300 Gramm, was auch immer. Das ist so ungefähr, was an Folie eingesetzt wird. Es ist nicht optimal. Es ist eine Kunststofffolie, muss man ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz werden hier sehr hochwertige Polymere eingesetzt. Und eine Stretchfolie lässt sich optimal weiterverarbeiten bzw. recyceln zu neuen Plastikprodukt. Das muss man auch wieder sehen. Sofern also im B2B-Kreislauf das sauber wieder den richtigen Strömen zugeführt wird, haben wir hier keinen Mehrschaden. Auf der anderen Seite allerdings, die Alternative, die man beispielsweise einsetzen könnte derzeit zu einer Stretchfolie, wäre jetzt so eine Sperrholzkiste zum Beispiel. Die kann man auf die Palette rauf, entweder schrauben, nageln, was auch immer. Da gibt es diverse Möglichkeiten mit Clips befestigen. Die wiegt aber natürlich viele, viele Kilos. Das transportieren wir. Auf der anderen Seite muss dafür irgendwo ein Holz gefällt werden. Das heißt, das Material, das kommt jetzt auch nicht unbedingt aus Deutschland, das kommt eher aus, sag ich mal, Osteuropa oder Südeuropa. Das heißt, wir haben auch noch gewisse Fahrtwege, die wir berücksichtigen müssen. Und letztendlich, wenn das jetzt längere Fahrtwege sind, die diese Palette dann irgendwo absolvieren muss, ist ziemlich sicher die Lösung mit der Sperrholzkiste sogar weniger umweltfreundlich, als wenn wir hier die klassische Stretchfolie noch weiter einsetzen. Und da liegt immer so ein bisschen die Schwierigkeit in der individuellen Betrachtung.
Sofern der Zyklus erhalten ist, ne? Also
Das ist
wenn die
korrekt. Ja, und da muss man auch immer drauf achten. Also ich denke, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wo geht die Ware hin? Wenn wir jetzt eine Palette beispielsweise versenden, gehe ich erstmal nicht davon aus, wir machen sowieso nur B2B-Geschäft, aber dann geht man erstmal nicht davon aus, dass es an Privathaushalt geht, wo es verloren geht. Was wir tatsächlich als Unternehmen auch haben, also ich hoffe, das macht inzwischen jedes Unternehmen eine saubere Mülltrennung, weil man davon auch wirtschaftlich profitiert. Also sofern man den Müll im Unternehmen ordentlich trennt, bekommt man ja sogar Geld dafür, wenn man einen sauber getrennten Müll den Entsorgern anbieten kann. Vielleicht auch mal eine
Und
Müllpresse bei sich inkludiert oder sonstige Themen, das schon so vorbereitet, dass es im Anschluss wirklich optimal recycelt werden kann.
das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann seht ihr, versucht ihr zumindest die gesamte Kette und das gesamte Umfeld, um jedes Produkt vollständig zu verstehen, und dann daraus die nachhaltigste Lösung zu etablieren.
Ja.
Und das natürlich, während ihr gleichzeitig guckt, dass ihr zumindest kostenneutral damit seid.
Obwohl tatsächlich nicht immer. Also es gibt da auch gewisse Studien zu, dass schon ein Großteil eigentlich, gerade der Endkonsumenten, also da sind es glaube ich sogar 70% oder einige Studien sagen sogar an die 90%, bereit, mehr Geld für eine nachhaltige Verpackung zu bezahlen. Das muss einem bewusst sein. Dementsprechend sind auch viele unserer Kunden, die das ja verpacken, bereit, mehr Geld dafür zu bezahlen. Es ist nur die Frage, wie viel teurer wird das? So eine Sperrholzkiste beispielsweise kostet zumindest 50 €. Die Stretchfolie, die wir einsetzen könnten stattdessen, da reden wir über gar keinen Wert. Da ist natürlich dann eine gewisse Differenz, die auch schwierig den Kunden im Zweifel zu erklären ist. Da müssen wir einfach mal nur ein bisschen gucken dann.
Das hört sich für mich alles nach Aufwand an, ne? Also du sagst Individualberatung, dann ihr müsst relativ viel verstehen. Das ist wahrscheinlich nicht immer das gleiche Rezept, was man anwenden kann. Vielleicht auf Dauer lernt man und kann Dinge wiederverwenden. Wie würdest du es einschätzen in der Verpackungsbranche generell? Wie viele sind bereit, diesen extra Aufwand zu betreiben? Und wie viele sagen, wir machen das jetzt einfach wie immer?
Ich würde leider behaupten, also wir waren jetzt auch, ich habe eigentlich gedacht, dass die meisten bemüht sind, wirklich für die Umwelt was zu tun. Auch fast jedes Verpackungsunternehmen wirbt aktiv damit, das muss man ganz klar mal sagen. Aber da komme ich auch gleich zu der FachPack, das ist so unsere Leitmesse für den Verpackungsbereich, Transportverpackung, den wir hier in Deutschland haben in Nürnberg, wo wir auch jedes Jahr ausstellen, und wo ich mich dann auch intensiv die Möglichkeit habe, mit Lieferanten, Wettbewerbern mich nochmal auszutauschen. Und ich muss sagen, gerade dieses Jahr war ich erstaunt, dass die meisten Leute das alles nur auf sich zukommen lassen und nur reagieren, aber kaum jemand bereit ist zu agieren, und sehr aktiv, aber gleichzeitig in den Greenwashing-Bereich probiert wird, das, was man tut, irgendwo so darzustellen, ist doch ganz toll. Gutes Beispiel ist, ich hab schon Ablasshandel genannt, was da mit den CO2-Zertifikaten teils stattfindet. Wenn dann irgendein Folienhersteller ankommt und sagt, ich bin ein CO2-neutraler Lieferant, das ist Blödsinn, das geht gar nicht. Das ist de facto nicht möglich. Also wie gesagt, ich möchte jetzt keine Kunststoff verteufeln, aber es ist nicht möglich, dass man CO2-neutral eine Kunststoffverpackung herstellt. Und das geht natürlich nur, indem man diese CO2-Zertifikate sich kauft, aber dann damit zu werben, dass man CO2-neutral herstellt, finde ich ein bisschen hanebüchen, weil letztendlich, das weiß man auch von diesen Zertifikaten, das wenigste Geld landet dann tatsächlich im Aufbau von irgendwelchen Amazonasgebieten oder sonstigen.
Jetzt spielen ja natürlich, also weil du jetzt gerade noch mal über Plastik gesprochen hast, Plastikalternativen aus organischen Quellen, die nicht hunderte von Millionen von Jahren alt sind, also fossilen Ursprungs, sondern Maisverpackungen oder ähnliche Formen, die dann in plastikartige Stoffe verwandelt werden. Habt ihr damit Erfahrung?
Ja,
Sind das
also
Alternativen?
viele Erfahrungen tatsächlich sammeln können. Ich habe mich auch persönlich intensiv damit auseinandergesetzt, beispielsweise das auf Mais basierende ist ja PLA, der Biokunststoff. Es kann auch sinnvolle Anwendungen dafür geben. Allerdings ist das, also wenn ich das so bezeichnen darf, ein Greenwashing-Thema für mich. Weil letztendlich, also dieser Biokunststoff, wir benötigen hier für industrielle Kompostieranlagen, die wir in Europa kaum haben, damit daraus überhaupt jetzt irgendwo was Sinnvolles wieder wird. Gleichzeitig, jetzt beispielsweise im Maisbereich, wird sehr viel Rohstoff benötigt, um eine kleine Menge Folie herzustellen, die später aber nicht recycelt werden kann. Also wir brauchen hier irgendwo sehr, sehr viel Masse an irgendwo Einsatz, kriegen wenig raus und das, was da rauskommt, kann dann einmal für eine Verpackung benutzt werden, vielleicht nochmal wieder verwendet werden, aber danach ist dieser Lebenszyklus vorbei. Das Einzige, was passieren kann, und das wird in den meisten Fällen nicht passieren, wäre, dass das in eine industrielle Kompostieranlage kommt. Der übliche Weg ist allerdings bei dem Biokunststoff, dass der einfach in einer Verbrennanlage landet und thermisch verwertet wird. Aber aus dem Grund sind sogar, wenn man das jetzt über den Lebenszyklus betrachtet, nicht immer, aber sehr häufig sogar die klassischen Kunststoffverpackungen, was jetzt die Umweltbelastung betrifft, deutlich positiver zu betrachten als die Biokunststoffe. Weil wir hier raus, jetzt, ich hatte eben gesagt, Stretchfolie, das ist so ein hochwertiges Material, was der Kunststoff, der da benutzt wird, für, weil das muss ja ganz viel gedehnt werden, eine sehr technische Folie. Und daraus lässt sich zu 100% wieder neue Folie generieren oder andere Materialien. Und das haben wir einfach bei Biokunststoffen nicht. Und das ist, deswegen muss man das auch hier immer sehr, sehr separat betrachten. Aber wir haben zum Beispiel jetzt auch eine Lösung, die wir entwickeln möchten für den Biomüll, neue Kunststoff, also neue Beutel dafür, Müllbeutel. Und da zum Beispiel kann man durchaus überlegen, mal einen Biokunststoff einzusetzen, der dann ja auch auf dem Biomüll landen soll, weil da geht das Material ja letztendlich sowieso auf den Biomüll. Nur um jetzt so eine Besonderheit mal zu nennen,
Okay,
wo das
das
sinnvoll sein kann.
heißt, in vielen Fällen funktioniert das, was man unter Kreislaufwirtschaft so vorstellt, gar nicht, weil der Kreislauf nicht in die Natur eingebunden ist, sondern in die Industrie. Und wenn die industrielle Komponente am Ende fehlt, nämlich dass das industrielle Kompostieren zum Beispiel in dem Fall, dann wird der einfache Weg gegangen und wird den einfachen Weg gegangen und das Zeug einfach in Wärme umgewandelt, das heißt verbrannt und dabei CO2 freigesetzt, ne? Das
Korrekt.
heißt, es ist immer eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Auf der anderen Seite kann man ja sagen, dass ihr euch da durch diese ganze Arbeit in der Industrie abhebt, insbesondere letzten Endes gegenüber dem Endverbraucher, wo du sagst, 70 bis 90% wünschen sich bessere Verpackungen im Sinne von Nachhaltigkeit.
Ja.
Und ihr seid aktiv auf dem Pfad, das zu bedienen.
Ja.
Das heißt, genau wie du sagst, du arbeitest in der Zukunft und nicht im Jetzt.
Ja, die Schwierigkeit ist aber tatsächlich, diese Mehrwerte auch zu verkaufen. Und vor allem, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Ansichten natürlich, besonders von den Herstellern, wie umweltfreundlich jetzt das eigene Produkt ist. Teilweise sind da leider jetzt auch Sachen im Umlauf, die auf vielleicht gewisse Wissenslücken basieren, wo ich jetzt auch niemanden Vorwurf machen kann, wo aber natürlich Werbung gemacht wird von diesen Herstellern, dass der Produkt halt das Nonplusultra ist, was es de facto aber einfach nicht darstellt. Und da haben wir tatsächlich auch, wir möchten da als ehrlicher, tatsächlich nachhaltiger oder beziehungsweise Berater einfach mal zur Seite stehen unseren Kunden, weil ich denke, das ist ganz, ganz wichtig hier. Und vor allem müssen wir diese Komplexität, was wir eben schon hatten, die dieses Thema bedeutet, weil jede einzelne Verpackung, wofür wird es benötigt, wo geht's hin, wie schaut der Zyklus aus, wie kann das letztendlich das Material, was wir hier einsetzen, optimal weiterverwertet werden, sei es durch Mehrwegkreislauf, dann kann man auch viele tolle Sachen machen oder halt, dass es direkt ins Recycling geht. Das sind viele Sachen, die wir hier probieren zu berücksichtigen und unsere Kunden dann ehrlich zu beraten.
Wenn wir uns jetzt mal erlauben, das Bild weiter zu öffnen und uns erlauben zu träumen so ein bisschen und zu sagen, okay, das, was ihr macht, wird zum Standard in der Art und Weise, wie wir über Verpackungen nachdenken. In Deutschland und dann in Europa und dann in der Welt. Und wir fangen an, wirklich sinnvolle Verpackungsformen zu entwickeln mit echten Kreisläufen. Dann ist das ja eine Industrie von vielen. Und in anderen Industrien gibt es ähnliche Vorreiter, die ähnliche Dinge tun. Wenn du dir vorstellst, wie würde sich so eine Welt anfühlen, wie würde so eine Welt aussehen, wie würde die sein, in der alle anfangen, das, oder nicht anfangen, sondern schon tun, das Richtige im Sinne von Kreisläufe, Nachhaltigkeit, Regeneration. Wie würdest du anfangen, diese Welt zu beschreiben in ihren Umrissen, wenn du dir erlaubst, das zu träumen?
Ja, ich würde jetzt sogar behaupten, und ich finde, das ist auch was man positiv mal anmerken darf, zum Thema Kreislaufwirtschaft. Da haben wir besonders in Deutschland für einige Verpackungen schon sehr funktionierende Systeme. Beispielsweise ein Karton wird zu meines Wissens zu über 80% recycelt und wieder zum neuen Karton gemacht. Das heißt, hier haben wir Bewegung, auch jetzt gesetzlich von den Regularien. Ich hatte die PBWR schon kurz angesprochen, wo wir auch immer mehr zu verdonnert werden, wo ich mich drüber freue, muss ich sagen. Weil hier jetzt einheitliche Regeln in Europa geschaffen werden, die uns auch dazu zwingen, etwas über Verpackung nachzudenken erstmal, aber auch darüber nachzudenken, wie können wir den Ressourceneinsatz sinnvoll reduzieren? Weil ich denke mal, das ist ein ganz großes Thema allgemein. Mit weniger, also wir sind in einer Welt, wo wir immer weniger Ressourcen zur Verfügung haben. Aber mit den weniger an Ressourcen müssen wir irgendwo in der Zukunft auch das Gleiche rausholen. Ich denke, das ist ganz wichtig. Wo wir aber auch ein großes Thema haben für mich, gerade jetzt auch in Bezug auf Deutschland, aber auch die EU, ist die Nutzung von regenerativen Strom. Da haben wir einfach noch sehr große Hürden hier, und unsere Produktion sind in dem Sinne, also wenn man hört, dass jetzt teilweise Kohlekraftwerke wieder aktiviert werden, um da Strom zu generieren, da dreht sich bei mir alles, und da sollten wir irgendwo möglichst schnell ansetzen, auch keine Zeit, keine Geld unbedingt in den Fokus setzen, weil das ist ein Thema, was uns langfristig, glaube ich, enorm helfen wird. Und da sehe ich wirklich Hürden genauso auf der Fortentwicklung, was ich auch schon gesagt hatte. Ich denke, das ist nicht nur bei uns ein Thema, die Mobilität. Es gibt ja auch jetzt da eine Verbrenner aus, das ist beschlossen. Nichtsdestotrotz gehört dazu auch eine Infrastruktur, damit das vernünftig angenommen wird. Und da haben wir beispielsweise auch aktuell, also das muss ich ganz klar sagen, wir setzen hier schon auf E-Mobilität, wir haben aber Probleme regelmäßig, einfach die aufzuladen, was auch immer. Und da kann einfach noch sehr viel passieren. Und ich könnte mir vorstellen, da könnte vielleicht unsere Politik auch noch mehr Anreize schaffen, aber vor allem nicht mehr nur über Anreize, sondern ich glaube vor allem noch mehr Klarheit.
Das
Irgendwo mal
heißt,
einen klaren Weg, den wir aufzeigen, den man auch gehen sollte und muss. Ich glaube, das ist vielen einfach aktuell nicht bewusst, wie man überhaupt also wirtschaftlich und nachhaltig arbeiten kann. Dass viele sehen das nicht als ein Thema, sondern als getrennte Themen, was komplett falsch ist.
okay, das heißt, du wünschst dir Rahmenbedingungen, die dann für alle gleich sind. Also du freust dich über diese europäische Rahmenlinie, die all die Verpackungsindustrie in eine Richtung dirigiert ein bisschen.
Ja.
Und diejenigen, die früher daran arbeiten, sind die letzten Endes wahrscheinlich die Gewinner in der Zukunft,
Ja.
weil sie dann besser im Markt positioniert sind und keine Strafen bezahlen müssen, letzten Endes.
Ja, vor
Und
allem hat man
jetzt,
auch einen Wissens- und einen Innovationsvorsprung, das muss man ganz
genau,
klar
okay.
sagen. Also, wer sich jetzt meiner Meinung nach die Augen verschließt vor der Zukunft, wir müssen nachhaltiger wirtschaften. Das trifft jetzt nicht nur, meiner Meinung nach, nicht nur die Verpackungsbranche, das betrifft genauso unsere Automobil-, Stahl-, was auch immer, Chemiebranche. Da können wir jetzt die ganze Kette einmal aufzählen. Wir müssen da einfach was tun und da dürfen wir uns auch nicht verstecken vor. Und wie gesagt, es
Gut.
ist für mich, es ist halt auch vereinbar. Also man muss erstmal investieren und es ist durchaus vereinbar auch mit wirtschaftlichen Zielen für mich.
Also könnte ein Modell sein, weil du jetzt gerade Ladeinfrastruktur und die Automobilindustrie als zwei Aspekte genannt hast, dass die Automobilindustrie vielleicht in Deutschland ja schon der Zug für Elektromobilität abgefahren ist, weil der Rest der Welt das besser macht und wir da gar nicht mehr so richtig aufholen können.
Ja.
Aber vielleicht das Wissen über Mobilität, was da ja durchaus vorhanden ist, jetzt in andere Dinge gesteckt werden könnte. Zum Beispiel den Aufbau von Ladeinfrastruktur, ne, für Mobilität.
Ja.
Etwas, was du sagst, was dringend nötig ist, gerade wenn du viel Gewicht transportieren musst mit einem Lastwagen, dann musst du relativ häufig aufladen, solange die Energiedichte in Batterien noch nicht so ist, dass man mit wenig Batteriegewicht lange Strecken zurücklegen kann. Ne? Das heißt,
Ja.
also, die Ratio stimmt noch nicht und deshalb muss man häufig nachladen.
Ja, aber ich
Und
denke,
da,
sehr wichtig
ja.
ist hier tatsächlich letztendlich auch eine Technologieoffenheit, die ich häufig nicht sehe. Jetzt ganz im Speziellen auch auf die LKWs. Also ich bin mir noch nicht mal sicher. Ich weiß nicht, vielleicht kann sich da jemand sicher sein, ich bin es mir nicht, ob ein E-Antrieb hier überhaupt das Richtige ist oder ob man nicht zukünftig auf E-Fuels oder beispielsweise Wasserstoff setzen sollte, was auch irgendwo natürlich Antriebsmöglichkeiten sind, die man ziemlich emissionsneutral gestalten kann. Aber da sehe ich tatsächlich aktuell eine Problematik, dass man hier oft Wege einschlägt, aber sich irgendwo auch wieder Türen gleichzeitig zuschlägt. Da müssen wir natürlich offen sein, also nicht nur wir mit unserer Verpackung und auch mal sagen, das ist jetzt Blödsinn, was wir hier gemacht haben. Das ist der falsche Weg und dann muss man das halt auch mal korrigieren.
Könntest du dein Wissen aus der Seefahrt, weil das ist ja auch energieintensiv, vielleicht auch darauf anwenden? Also wie kann man, könnte man Antriebsstränge aus der Schifffahrt übertragen auf Lastwagen beispielsweise?
Ja, machen wir gerade sogar. Weil wir probieren, also natürlich ein wichtiger Partner für uns in zu den Umweltthemen, vor allem zu den Zukunftsthemen, sind die Forschungsinstitute, die wir hier in Deutschland haben. Zum Beispiel ein Fraunhofer-Institut. Wir sind im regelmäßigen Austausch eigentlich mit denen, unterstützen die auch immer gerne mit Verpackungsmustern, entwickeln da gerne mal mit denen was gemeinsam. Wurden jetzt im Rahmen einer Veranstaltung, wo wir zum Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft was beitragen durften, auch konkret nochmal kontaktiert, Und da möchte, es gibt in der Schifffahrt Scrubber. Scrubber, das ist wie so eine Waschanlage in den Auspuffen, die quasi die Schadstoffe rauswäscht. Und das prüfen wir jetzt konkret mit unseren Anträgen, also für unsere LKWs. Da wird es, also es ist jetzt noch ein bisschen Zukunftsmusik, es ist noch gar nicht konkret, aber das ist jetzt ein Ansatz, den wir tatsächlich konkret verfolgen hier. Und das kommt aus der Schifffahrt. Also das ist ein Thema, was in der Schifffahrt schon länger umgesetzt wird.
Okay. Und was ja auch in diese Richtung spielt, ist, dass es vergleichsweise einfach ist, Dieselmotoren, die ja sowohl in LKWs als auch in der Schifffahrt viel eingesetzt werden, auf andere Treibstoffe umzustellen, die tatsächlich nachhaltiger bzw. vielleicht sogar regenerativ sein könnten. Also in der Kombination zu forschen, kann auf jeden Fall ein gutes Bild sein. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe zu dem Bild, wie so eine Welt aussieht, dann kommt jetzt dazu für mich, dass es sehr stark von Forschung getrieben ist. Ja, dass wir auf die starke Forschergemeinschaft in Deutschland setzen, um die notwendigen Lösungen, die gegeben werden oder der Notwendigkeit bedingt wird durch die Regelungen aus der Politik, die dann auch die Forschung mitsteuern, um solche Dinge zu aktivieren, wie du gerade beschrieben hast. Und das aber in den notwendigen Dimensionen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens, ne? Also Transport und Verpackung und Herstellung von Gütern im Allgemeinen, etc. Wenn du dir im Gegensatz zu der Welt heute, wenn du dir vorstellst, du schaltest heute die Nachrichten an, dann würde sich so eine Welt, in der das alles so passiert, wie du das anstrebst und jetzt schon tust, ja irgendwie anders anfühlen. Kannst du mit ein paar Worten beschreiben, wie dieses Gefühl sich in dir ausprägt, wenn du dir vorstellst, dass du in so einer Welt die Nachrichten anmachst, im Gegensatz zu heute?
Erstmal würde ich mich sehr drüber freuen. ich muss aber sagen, mit den Bewegungen, die man international gerade sieht, wenn wir über die Welt reden, gerade mit den Bewegungen, die wir in Amerika oder anderen südamerikanischen Ländern auch wieder haben oder in Asien auch, nicht China, also die tun schon irgendwo einiges inzwischen, weil die auch gesehen haben, umweltfreundlich und wirtschaftlich, das funktioniert zusammen. Aber das hat irgendwo nicht jedes, halt auch die ganzen afrikanischen Länder, muss ich fast sagen, ist fast eine Utopie für mich, aber es ist eine Notwendigkeit. Und irgendwo, glaube ich, haben einfach sehr viele noch nicht den Ernst der Lage auch einfach, also möchten den vielleicht auch einfach nicht sehen, weil einfach sehr, sehr viel noch wirtschaftliche Interessen vorangestellt wird, wo man natürlich auch sagen kann, gerade beispielsweise bei den ärmeren Ländern in Afrika, es natürlich teils auch schwierig ist, die notwendigen Investments aufzubringen, für ein nachhaltiges Wirtschaften. In Deutschland muss ich aber sagen, oder auch allgemein in Europa sehe ich definitiv das Potenzial, dass wir viel mehr in dem Sinne tun können. Jedes Unternehmen, auch wir. Und da denke ich schon, wenn ich da die Nachrichten anschalte, möchte ich eigentlich nicht mehr sehen, was ich gerade sehe. Also ich sage aber noch nicht mal Nachrichten. Für mich ist das eigentlich noch einprägender. Beispielsweise, wir sind jetzt in Bremen, also Norddeutschland. Ich fahre regelmäßig ins Ruhrgebiet. Wenn ich ins Ruhrgebiet fahre, ich sehe die Industrie natürlich links und rechts, das sind auch unsere Kunden. Ich möchte nicht mehr die Schornsteine sehen, ich möchte nicht mehr die Löcher sehen, die durchs Kohlebuddel gedeckt sind und so weiter. Genauso möchte ich eigentlich auch gar keinen Beton mehr sehen. Wir können das alles bewachsen, wir können das alles viel grüner, wir können da vieles nachhaltiger irgendwo gestalten, ohne dass da unbedingt jetzt immense Unkosten mit einhergehen. Also da können wir so viel mehr tun, irgendwo, dass eigentlich erstmal Deutschland, aber ganz Europa viel grüner einfach noch auch aussieht. Also wirklich auch, ich finde das auch viel schöner. Also wenn man ein Haus begrünt, das sieht nicht nur schön aus, es isoliert.
Es isoliert nicht nur, Grün tut auch gut. Grün aktiviert das Gegenteil unserer sogenannten Fight-and-Flight-Response, ne, der Stressreaktion,
Ja.
und aktiviert die Relaxation-Response. Und in der Relaxation Response sind wir ungefähr viermal so effektiv, zumindest im Denken.
Ja.
Weshalb in Kalifornien gerade ein Gesetzesentwurf diskutiert wird, um der es erlaubt, Unternehmen erlaubt, Menschen für 90 Minuten pro Tag in der Natur sein, Mitarbeiter in die Natur zu entlassen für 90 Minuten, um die Relaxation Response zu aktivieren, weil ich habe lieber einen Mitarbeiter, der 90 Minuten im Wald rumhängt und dann 2 Stunden für vier arbeitet. Dann hat er
Ja.
nämlich seine 8 Stunden erledigt und kann den Nachmittag mit den Kindern spielen. Und ist es so, dass mit Beton, wenn du Beton ansprichst, mit Beton muss ja auch nicht zwingend gebaut werden.
Nee.
Vor 250 Jahren konnten wir großartig mit lokalen Materialien bauen, ohne dass uns im Winter kalt war. Und die Annahme, dass wir das jetzt nur durch Verbundstoffe mit hochgiftigen Komponenten und Beton und Stahl hinbekommen, ist irrig. Die ist
Ja.
Unsinn. Und diejenigen, die in der Lage sind, da diese Übersetzung vorzunehmen und eine Welt zu gestalten, in der wir auf eine moderne und erfüllte Weise leben können, aber gleichzeitig ansetzen an nicht extraktive Rohstoffströme, werden mit ziemlicher Sicherheit diejenigen sein, die in der Zukunft noch Bestand haben. Die
Ja.
Gewinner. Ne?
Ja, ganz bestimmt. Aber was ich immer, also gerade jetzt im Bauwesen irgendwo ein bisschen schade teilweise finde zu sehen, ist, da werden bestehende Häuser, bestehende Substanzen abgerissen, um Energiesparhaus dahin zu setzen. Okay, da wird natürlich dann auf Sicht Energie gespart, aber die Frage, die sich mir hier stellt, das hatte ich ja schon gesagt, der Ressourceneinsatz ist für mich irgendwo auch sehr wichtig. Ein Haus erstmal abreißen bedeutet natürlich enormer Ressourcenverlust. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass es nachhaltiger sein kann. Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe hier keine Statistiken, die ich kenne, aber ich kann es mir eigentlich aus logischer Sicht nicht vorstellen, dass es irgendwo nachhaltiger sein kann, Energiesparhaus neu zu bauen und dafür ein anderes abzureißen und nicht stattdessen das bestehende Haus einfach nachhaltig umzubauen.
Das zum Beispiel, also ich gebe dir mal ein Beispiel, das, was du beschrieben hast mit den Lufteinschlüssen in den Kühlboxen, funktioniert auch bei Häusern. Und das
Ja.
wusste man schon lange, ne? Ich kenne so ein Haus, das ist 250 Jahre alt, mit einer 60 cm Lehmwand und einem 8 cm Ergap in der Mitte, der genau das leistet.
Ja.
Das Haus kühlt einfach nicht aus. Nie. Und ein Haus auf diese Weise zu erneuern und abzudichten, ist aktuell so nicht erlaubt. Ginge aber natürlich, ne? Also genau das, was du gerade sagst. Das bedeutet, dass es sehr viel zu tun gibt. Ja.
Ja.
Wir haben jetzt Bauindustrie, wir haben Politik, wir haben die Automobilindustrie, Energie, Schifffahrt und das sind nur ein paar der vielen, vielen, vielen Dinge, die wir da anstalten können. Nur noch um eins zu nennen, Straßen. Ne? Straßen
Ja.
statt mit Teer, mit Biopolymeren zu bauen, ist möglich heutzutage.
Ja.
Und Straßen damit nicht nur CO2-neutral, sondern in manchen Fällen sogar CO2-negativ zu machen. Das ist gerade, wenn wir über Logistik reden, ein wichtiger Faktor. Jetzt bist du ja aber nur ein Sören. Was
Ja.
wäre, wenn wir viele Sörens hätten in dieser Welt, wenn du irgendwie rausfinden würdest, wie du dich klonen könntest? Was sind die wichtigsten Dinge, die noch getan werden müssen, um die du dich kümmern würdest, wenn du jetzt nicht gerade dich Verpackungen verschrieben hättest?
Ich denke, die wichtigsten Themen, das ist so ziemlich schwer, das runter zu reduzieren auf ein Thema, weil es irgendwo so viele sind und wir so eine große Komplexität, was wir eben auch schon irgendwo hatten, also dieser ganzen Thematik haben. Ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, ist einfach erstmal irgendwo die Denke, wirklich sich damit zu vereinbaren, was ich eben auch schon meinte, ich wiederhole das jetzt leider nochmal, das bin ich zu entschuldigen, dass Umweltfreundlichkeit nicht bedeutet, dass es teurer wird, im Gegenteil, sondern, was du auch gesagt hattest, im Endeffekt sehe ich es, dass Umweltfreundlichkeit der Wettbewerbsvorteil der Zukunft sein muss. Und das ist einfach eine andere Denke für mich. Und das ist wichtig, dass man da offen in die Zukunft geht. Aber vor allem dieses Thema jetzt nicht irgendwo, das wird leider auch so in letzter Zeit kommt das ja immer wieder auf, dass es doch irgendwo verschrien wird und dann, ja, die Grünen versifften oder was auch immer, das ist hier gar nicht Thema. Also es geht nicht um Grün versifft, Links versifft, Rechts versifft, was auch immer. Es geht hier um unsere Welt. Also von daher sollten wir da bestenfalls alle an einen Strang ziehen und vor allem auch positiv diese Themen betrachten. Aber auch, muss ich sagen, ich habe gesagt, dieses Greenwashing-Thema ist was, was mir sehr leidig ist, gerade weil ich jetzt in der Verpackungsbranche bin. Und das ist auch was, also wir müssen halt auch bei der Wahrheit bleiben. Das ist auch ganz wichtig. Wir dürfen nicht so tun, als ob irgendwelche Sachen jetzt unsere Welt retten, aber im Zweifel den gegenteiligen Effekt haben, was denjenigen, der es anbietet, meist auch bewusst ist. Und das finde ich schwierig, weil da werden natürlich auch irgendwelchen Leuten wieder Flausen in die Ohren gesetzt, wo das dann auch wieder schwierig ist, auch mit dem Wissen gegen anzugehen. Ich denke, was noch sehr wünschenswert wäre mit sehr vielen Sörens, dass die sich alle Gedanken machen über das Umweltthema und vor allem informieren dahingehend. Weil wenn ich mich nicht informiere, kann ich nicht wissen, was ist richtig, was ist falsch. Und das gehört nicht, da kann jeder Einzelne ja was leisten.
Und wenn man sich informiert und wenn man Nachhaltigkeit und Regeneration als Wettbewerbsvorteil sieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man in einer lebenswerten Zukunft, das ist wahrscheinlich die einzige Zukunft, die wir haben werden, zu den Gewinnern zählt. Und Gewinnen macht einfach mehr Spaß als Verlieren. Und deswegen machen wir das ja hier auch, weil wir uns hier mit den Gewinnern des Weltaufgangs unterhalten und nicht mit den Verlierern, mit denen, die eine gute Welt gestalten und nicht mit denen, die da im Weg stehen.
Ja,
Deshalb
richtig.
bin ich dir sehr, sehr dankbar für deine Zeit jetzt und aber auch für die ganze Arbeit, die du da reinsteckst und das ganze Herzblut und die Gedanken und den Aufwand, der nicht selbstverständlich ist. Also vielen Dank von uns allen an dich und dein Unternehmen, dass ihr
Ja,
das tut,
gerne.
was ihr tut.
Ja, ich sage das immer ganz vielen und da sagen viele, nee, das stimmt doch gar nicht. Ich sage, doch, das muss eine Selbstverständlichkeit sein. Und irgendwie, ich finde auch da, ja, was soll die ganzen Sörens? Ja, die ganzen Sörens, für jeden sollte es eine Selbstverständlichkeit irgendwo sein, dass die Umwelt ein Thema ist hier. Wir leben nun mal in einer Welt. Ich glaube nicht, dass wir in 3 Jahren auf dem Mars alle sitzen und das wird auch nicht schöner sein. Davon mal
Ja,
ab.
ganz sicher
Also von
nicht, ganz
daher
sicher
sollten
nicht.
wir alle ein Interesse daran haben, irgendwie unsere Welt hier zu schonen und möglichst gut mit den bestehenden Ressourcen umzugehen. Und das muss eigentlich, finde ich, jeden Anliegen sein. Ist es leider noch nicht, aber vielleicht kommen wir dahin.
Sicher kommen wir dahin.
Ja.
Danke, Sören. Vielen,
Ja,
vielen
gerne,
Dank.
Thomas.
Weltaufgang.